Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier, Bibelgespräch aus Bogenhofen. Ich bin hier in dieser Runde mit Esther und Johannes, mit Gerson und mit Adrian. Ich selber bin der Thomas. Wir studieren wieder die Psalmen. Wir haben diesmal ein spannendes Thema. Es geht um Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das werden wir uns genauer anschauen. Am Anfang wollen wir noch miteinander beten. Allmächtiger Gott, zu dir kommen wir, weil wir dein Wort verstehen wollen. Wir lesen in den Psalmen, dass angekündigt wird, dass du kommst. Es ist faszinierend, diese messianischen Prophezeiungen zu studieren. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass du uns dabei hilfst. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, unser Studium ist also heute die messianischen Prophezeiungen. Da haben wir ja einige in der Bibel. Weiß jemand zufällig, wie viele? Oder mal eine Schätzung abgeben?
7, 12 oder 365.
Ja, genau, ja. Also so um die 300, sagt man, ja, die sich tatsächlich fast alle erfüllt haben, bis auf eine, dass er noch wiederkommen wird und alles, was damit in Verbindung steht. Wir haben natürlich hier jetzt diese Aspekte des Hirten. Das ist zum Beispiel das, was uns hier in der Lektion auch vorgegeben wird. Ich teile mal ein paar Texte auf. Adrian, könntest du uns lesen Psalm 80, Vers 2? Gerson, liest du uns dann Psalm 78, 52 und 53. Esther, liest du uns Psalm 79, Vers 13 und Hannes Psalm 100, Vers 3. Fangen wir mal mit Adrian an, dort Psalm 80, Vers 2. Was können wir dort lesen?
Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim.
Dankeschön. Jetzt haben wir Gersum, Psalm 78, Vers 52 und 53.
Und sein Volk ausziehen ließ wie Schafe und sie wie eine Herde in der Wüste führte. Und er leitete sie sicher, so dass sie sich nicht fürchteten, aber ihre Feinde bedeckten das Meer.
Dankeschön. Jetzt Psalm 79, Vers 13, Esther.
Wir aber, dein Volk und die Schafe deiner Weide, werden dir für immer und ewig danken und deine Größe loben von Generation zu Generation.
Dankeschön. Und noch Psalm 100, Hannes, Vers 3.
Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide.
Dankeschön. Also diese Texte sprechen davon, dass wir Schafe sind oder sein Volk Schafe sind und der Herr ist ein Hirte. Wir könnten natürlich noch Psalm 23 dazu nehmen, ein sehr bekannter Psalm. Was bedeutet euch dieses Bild? Was sagen euch so diese Aspekte? Was kommt für euch da zusammen, wenn es da heißt, der Herr ist ein Hirte oder mein Hirte?
Ich
denke da immer an Vertrautheit. Die Schafe kennen den Hirten und der Hirte, der kennt auch seine Schafe. Also von beiden Seiten her ist Vertrautheit, Bekanntheit da, Vertrauen da. Der Hirte schützt seine Schafe und die fühlen sich offensichtlich mit ihm und bei ihm wohl. Das ist also ein perfekt schönes Bild, wenn man so will.
Okay. Ich war mal auf einem Jugendkongress und da waren im Gebetsraum diese Let's Pray-Karten. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Und da gibt's auch den 23. Psalm. Und dann geht man den Stück für Stück durch. Und das war so interessant, wie wir uns da im Gebet mit diesen Schafen identifiziert haben. Wie dieses Bild ausgebaut wurde in der Gemeinschaft. Diese Geborgenheit auf der einen Seite, aber auch diese Abhängigkeit, die aber wegen dieser Geborgenheit gar kein Problem ist.
Wir hatten bei uns in der Gemeinde jetzt vor Weihnachten ein Weihnachtsanspiel mit Kindern und die Schafe waren auch Kinder, die als Schafe verkleidet waren. Und ich habe jetzt spontan bei diesen Versen sofort dieses Bild in den Kopf bekommen, wie diese kleinen Kinder, die Schafe waren, sich an die größeren Kinder so geschmiegt haben. Die sind dann so ums Feuer gesessen und haben sich so rangekuschelt an die Hirten. Und es war so richtig ein Bild, das unglaublich süß ausgesehen hat, aber für mich ganz viel, wie du sagst, Vertrautheit. Mhm. Und das ist eigentlich total schön bei diesem Bild. Und diese Kinder in dem Anspiel haben das für mich so verdeutlicht, mhm, wie vertraut eigentlich das Bild ist.
Mhm. Mhm. Danke.
Ja, ich schließe mich Gerson an. Also für mich ist auch das Bild der Abhängigkeit irgendwie am deutlichsten. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich glaube dann auch sogar mal ein Video gesehen, wo so ein Schaf auf den Rücken gefallen ist. Und wenn die so ein ordentliches Fell haben, dann können die gar nicht mehr von selbst aufstehen und sind dann ja quasi hilflos. Und dass eben der Hirte zum einen führt, die Herde zusammenhält, aber auch, ja, wenn ein Schaf mal umkippt oder verloren geht, da eben auch, ja, dem Schaf hilft und eben die Herde abhängig ist von diesem Hirten.
Dafür ist doch dieser geschwungene Stab, mhm, oder? Dieser, das, mhm, ist ja zum, genau, Rausziehen, genau, der Schafe.
Also spezielles Werkzeug.
Dafür. Genau.
Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Ja. Jesus vergleicht sich ja nur mit einem Hirten. Vielleicht können wir diesen Text mal noch lesen, den haben wir im Neuen Testament. Dort in Johannes Kapitel 10, Johannes Evangelium Kapitel 10. Ich frage gleich Hannes, kannst du uns den lesen? Das ist quasi Johannes Kapitel 10 und dort der Vers 11, 11 bis 15. Johannes 10, 11 bis 15.
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
Dankeschön. Und Vers 15 noch?
Ja. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Dankeschön. Ja, welche Aspekte werden jetzt hier genannt? Welche nimmt Jesus jetzt von einem Hirten für sich in Anspruch? Ja. Was macht also Jesus zu einem guten Hirten?
Er ist aufopferungsvoll und setzt das ja gerade in Bezug zu dem, der keine Beziehung oder kein wirtschaftliches Interesse, kein persönliches Interesse am Tier hat. Er opfert sich auf, um das Leben des Tieres zu bewahren.
Und er identifiziert sich mit dieser Funktion. Es ist nicht ein bezahlter Arbeiter sozusagen, einer, der, mhm, dem das nicht gehört. Ja, wenn jetzt zum Beispiel mir mein Haus gehört und da passiert etwas, dann weiß ich, ich muss das reparieren. Wenn ich jetzt nur in Miete bin, kann ich vielleicht wen anrufen, der das dann macht und, mhm, mich aufregen, wenn das nicht gemacht wird und so. Aber er hat diese Funktion des Inhabers. Er, mhm, ist der, diese Position. Kein anderer wird ihn ersetzen oder das für ihn machen.
Er hat ein Eigeninteresse daran, ja.
Genau. Hirte sein ist auch kein 8-Stunden-Job, sondern ein 24-Stunden-Job.
Genau.
Das heißt, die Schafe brauchen dauernd die Betreuung. Die brauchen auch in der Nacht die Betreuung. Wenn in der Nacht eben ein böses Raubtier kommt und irgendeins von diesen Schafen mitnehmen will, dann muss der Hirte seinen Mann stehen. Mir ist da aufgefallen, und ich habe mir das in meiner Bibel unterstrichen, dreimal steht hier in diesen Versen davon, dass Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist der Vers 11, der Vers 15, und den haben wir jetzt nicht gelesen, aber im Vers 17 kommt der gleiche Gedanke noch einmal. Das ist also erstaunlich. Normalerweise in der Bibel kennen wir das Schaf als Opfertier, das Schaf stirbt sozusagen. Aber hier verdreht Jesus diese Werte und sagt, ich sterbe für diese Schafe.
Was ich spannend finde, ist, wenn man mal diesen ganzen Abschnitt liest, das kommt jetzt nicht in diesen paar Versen vor, die wir gerade gelesen haben, aber es wird trotzdem deutlich in Vers 14, wo er eben sagt, der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und in diesem ganzen Abschnitt kommt 5-mal vor, dass sie, die Schafe, die Stimme hören des Hirten und ihm deswegen folgen. Also diese Vertrautheit, dieses Kennen, diese Nähe eigentlich zwischen dem Hirten und den Schafen. Ich finde, die wird hier in dem Abschnitt irgendwie ganz deutlich.
Mhm. Mhm. Dankeschön. Gerade wenn es jetzt darum geht, dass er sagt, er lässt sein Leben für die Schafe, für sein Volk. Ich stelle die Frage nochmal an euch alle jetzt. Was kennzeichnet hier jetzt diese besondere Beziehung zwischen Gott und seinem Volk? Was sagt euch das über Gott?
Ja, das, was Esther vorhin beschrieben hat, finde ich, trifft's wunderbar. Dieser Gott, der sich mit seinem Volk identifiziert, der irgendwann auch Teil dieses Volkes wird. Das ist ja so unglaublich, dass man es schon fast nur phrasenhaft wiedergeben kann. Und doch ist das so immens groß.
Ein König, der schickt seine Soldaten aufs Schlachtfeld, ist aber oft in weiter Distanz, in Sicherheit dabei. Hier dieses Bild ist ein anderes. Dieser Gott, an den wir glauben von der Bibel her, der ist involviert. Der ist mitten unter seinen Schützlingen, unter den Schafen sozusagen. Der wäre bereit, hier gegen den Löwen, den Bären oder sonst irgendeinem großen, wilden, gefährlichen Tier zu kämpfen. Und das würden heute Könige und Herrscher nicht immer tun. Die schicken die anderen vor. Gott ist ein anderer Gott. Er ist selber im Mittelpunkt des Geschehens und setzt sein Leben dafür ein.
Und er macht es freiwillig. Ich habe jetzt ein bisschen weitergelesen, Vers 18. Ich gebe es freiwillig hin. Das heißt, es ist ein König ist, die wenigsten wollen König werden und werden es dann. Der ist, weil er so geboren wird und kann sich nicht wehren und wollte es vielleicht eh nicht, aber musste. Aber Gott hat wirklich mit hundertprozentiger freier eigener Entscheidung das so in Angriff genommen, sozusagen, diese Beziehung.
Ist schon erstaunlich, ne? Nun gehen wir mal zurück in die Psalmen, weil dieser Aspekt, dass dieser Hirte sein Leben lässt für seine Schafe, taucht ja öfters auch in den Psalmen auf. Lesen wir mal dazu aus dem Psalm 118. Psalm 118. Esther, kannst du uns das lesen? Das ist Psalm 118 und dort Vers 22 und 23. Psalm 118, 22 und 23.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen.
Okay, welches Detail wird uns denn jetzt hier über den Messias schon vorhergesagt? Ihr wisst ja, das wird im Neuen Testament dann zitiert von Jesus, ne? Matthäus 21. Der Eckstein.
Ja, nicht alle, er hat eine wichtige Funktion, wird aber verworfen. Wird nicht als solcher, als wichtiges Bauelement für ein riesiges, großes Gebäude erkannt. Und das ist das Erstaunliche. Er ist der König des Universums und die Menschen nehmen es nicht wahr.
Du willst auch noch was sagen? Ja, das war der gleiche Punkt.
Okay. Dann gehen wir mal rein in Psalm 22. Gerson, könntest du lesen, Psalm 22. Es wäre natürlich spannend, den ganzen Psalm zu lesen, weil dieser Psalm ist ja ein ganz klarer messianischer Psalm. Aber aus Zeitgründen lesen wir jetzt mal nur Vers 2 und dann 17 bis 19. Psalm 22, Vers 2 und dann 17 bis 19.
Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Den Worten meines Seufzens. 17. Denn Hunde haben mich umringt, eine Horde von Bösen hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen einzeln zählen. Sie aber schauen und machen sich über mich lustig. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
Wenn man die Geschichte kennt im Neuen Testament, dann merkt man gleich, hey, das sind doch Parallelen. Das wird hier vorhergesagt, was da passiert.
Wenn ich mir den Vers 2 hier anschaue, der fasziniert mich deswegen, weil Jesus auf dem Kreuz hängend genau diesen Wortlaut wiedergibt. Das heißt, Jesus hat da nicht in einer Schriftrolle oder am Handy schnell nachschauen müssen, sondern er hat es offensichtlich verinnerlicht und auswendig können. Und da fällt mir noch etwas dazu ein. Subjektiv fühlt sich Jesus von Gott verlassen. Objektiv wissen wir, er war nicht verlassen. Gott und die Engel waren da, für ihn aber leider unsichtbar. Und es ist ein typisches Phänomen für die Psalmen insgesamt. Der Schreiber spricht von seiner Not und von seiner Verzweiflung. Das ist sein subjektiver Eindruck. Der muss aber nicht mit der objektiven Wahrnehmung der Welt wirklich übereinstimmen. Und wenn Jesus das betet, dann war er in Wirklichkeit nicht verlassen. Nur er hat Gott nicht wahrgenommen, den Vater nicht gesehen und die Engel. Aber wenn ich das bei Ellen White lese, und das fasziniert mich auch bei Ellen White, dann merke ich, wie nahe sie ihm waren.
Das stimmt, ja, danke für den Hinweis.
Jesus identifiziert sich genau mit diesem Psalm. Warum gerade der? Zum einen sicherlich, weil er sich in dieser Situation wiederfindet, aber gerade, wir haben ja diese 17 bis 19 Verse rausgepickt, weil sie genau auf diese Situation auch deuten. Und irgendwie bekommt man den Eindruck, Jesus will denjenigen, der vor seinem Kreuz steht, auf Psalm 22 hinweisen. Leute, Vers 2, damit geht's los. Ihr wisst doch, was dann kommt. Und dann überlegt vielleicht der eine oder andere Hörer, Moment, Kleider, was machen die Soldaten da drüben? Diese ganzen Elemente werden auf einmal in einen Kontext gesetzt. Und der Zuhörer und Betrachter dieses Geschehens muss unweigerlich ins Nachdenken kommen.
Ich meine, der Psalm ist ja von David. Und man hat vielleicht beim ersten Lesen das Gefühl, er spricht so wie oft über sich selbst. Aber wenn ich mir hier diesen ganzen Psalm durchlese, das sind so viele Details, die du auch schon genannt hast zum Teil, die sich bei David wahrscheinlich nicht erfüllt haben. Oder wir wissen es zumindest nicht. Aber uns ist sofort klar, bei Jesus trifft das hundertprozentig zu. Die Füße und die Hände durchgraben, das ist etwas, was mich schon als Kind fasziniert hat. Wie kann das 1000 Jahre vor den Ereignissen so genau in der Bibel stehen? Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Und das stärkt mein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Wortes.
Das ist die Frage oder so der Eindruck, der sich mir da jetzt auch aufgedrängt hat, weil man würde ja, wenn man das liest, es als Prophezeiung bezeichnen. Gleichzeitig hast du gesagt, Jesus hat vielleicht einfach diesen Psalm auch sehr gut gekannt und deshalb diese Wortwahl genommen. Aber wie du sagst, für mich ist das auch so eine Genialität, weil das so ineinander greift. Ja, es ist einerseits prophezeit und andererseits hat der Prophezeite so einen engen Bezug zu dieser Schrift, dass also wir können es, finde ich, gar nicht genau sagen, was ist jetzt prophetisch gesehen und deshalb genauso drin und was hat er zitiert von dem, was in der Bibel steht. Das ist irgendwie,
Die Frage, die damit zusammenhängt, hätte der Leser zur Zeit Davids erkannt, ach Mensch, na klar, hier geht's um den Messias.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich eher nicht. Ja. In der Retrospektive aber, wie du sagst, merkt man zumindest diese Identifikation Jesu damit, der das irgendwie auf sich anwendet und für sich in Anspruch nimmt.
Dass es irgendwie aus der gleichen Quelle stammt.
Ja. Oh ja. Oh ja.
Wie auch immer.
Ja. Faszinierend natürlich. Ne? Wir wissen natürlich aus der Geschichte jetzt im Neuen Testament, als Jesus dann anfängt, diesen Psalm zu zitieren, Eli, Eli, lama sabachthani, da denken sie, er ruft nach Elia. Also sie scheinen das gar nicht zu verstehen. So wird uns das berichtet, ja.
Und ich denke dann auch an die Emmaus-Jünger. Jesus erklärt ihnen auf diesem doch langen Weg, das sind etliche Kilometer, alles, was ihn betrifft, von Mose, von den Schriften oder Psalmen, und da sind wir genau hier und bei anderen Psalmen, und eben von den Propheten. Und Jesus hat hier sehr wohl einen Blick dafür, dass in den Psalmen nicht wirklich als Prophetie, es ist ja kein Prophet, David ist nicht in dem Sinn eigentlich Prophet, ja, etwas angekündigt wird, was sich in der Zukunft erfüllt. Mit anderen Worten, wir brauchen die neutestamentliche Brille, um die Tiefe dieser Psalmen zu verstehen.
Dankeschön. Ich gehe mal gleich in die Praxis. Wie würdet ihr das denn jetzt machen, jemanden erklären, was Jesus getan hat, der vielleicht Jesus noch nicht so gut kennt? Hier werden ja die Leiden aufgelistet. Das ist eine Prophezeiung.
Denkt ihr, da kann man anhand dieses Psalms
zum Beispiel allgemein? Oder generell, ja, so die Leiden Jesu, wie kann man das heute in der heutigen Zeit jemandem vermitteln?
Ich glaube, dass Prophetie die Leute schon noch fasziniert. Ich habe da immer so eine Bibelstunde am Anfang von seiner Bibelstundenserie gehalten mit ein paar messianischen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, so ein bisschen chronologisch, angefangen mit Bethlehem, das schon im Micha-Buch erwähnt wird und so weiter, bis hin zu Jesaja 53. Und habe dann aufgezeigt, im Grunde die wesentlichsten Stationen des Lebens Jesu werden in den alttestamentlichen Schriften aufgezeigt. Und Psalm 22 ist da für mich ganz prominent dabei. Also das stärkt das Vertrauen in die Bibel. Und die Leute, die das wahrnehmen und vergleichen und sagen, naja, Jesus kann jetzt nicht bewusst selber entscheiden, dass er in Bethlehem geboren wird. Das geht ja gar nicht. Ja? Und viele andere Dinge, die mit ihm passiert sind, ohne dass er das jetzt so als Erfüllung selber herbei hätte führen können. Das sagt den Leuten sofort, ganz einleuchtend leuchtet ihnen das ein und sie sagen, ja, das ist eigentlich sensationell, was hier passiert im Alten Testament und sich dann auch in Jesus erfüllt.
Okay.
Trotzdem ist das eher so eine Art Begründung, Beweis für das, was man erzählt. Wenn ich mich frage, wie erzähle ich oder jemandem, was Jesus getan hat, kommt es ja total auf das Gegenüber an. Wie viel Background ist irgendwie da oder eben auch nicht? Und die Geschichte nachzuerzählen hat ja schon irgendwie was Mythisches. Man muss irgendwo anknüpfen, wo die Person selbst steht. Jesus sagt, denen, die draußen sind, ist alles in Gleichnissen gesagt. Vielleicht kann man das irgendwie aus dem wirtschaftlichen Bereich herleiten, das Arbeitsleben heranziehen und irgendwie so diese hingebende Chefrolle irgendwie herausstellen, irgendwelche Bilder aus der Bibel adaptieren. Jesus erzählt genug Gleichnisse, die man einfach ein bisschen modernisieren kann. Vielleicht bringt das den einen oder anderen ins Nachdenken oder lässt das ein oder andere verständlich werden.
Mhm. Weil damals waren sie mit dem Bild Hirte vielleicht mehr vertraut als heute. Mhm. Und da bräuchte man vielleicht dann ein aktuelleres Bild. Ja. Okay, danke. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben ja in diese Woche auch die Bundestreue Gottes. Ja. Es geht also hier um den Bund. Vielleicht können wir dazu noch ein Stück lesen im Psalm 132. Genau. Adrian, kannst du uns lesen aus Psalm 132 und dort Vers 10 bis 12? Mhm. 132, 10 bis 12.
Weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten um deines Knechtes David willen. Der Herr hat David in Treue geschworen, davon wird er sich nicht wenden. Ich will auf deinen Thron setzen, die Frucht deines Leibes. Werden deine Söhne meinen Bund halten und mein Zeugnis, dass ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, ewiglich.
Dankeschön. Also hier geht es um diesen davidischen Bund. Was waren denn da jetzt so diese Aspekte? Worum ging es denn da genau? Diesen Bund, den Gott geschlossen hat.
Allgemein der Bund oder der davidische speziell?
Ja, davidische speziell. Ich habe mir gerade gelesen von diesem Versprechen, von dieser Verheißung, dass Gott dem David versprochen hat, einer von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen.
Wenn ich mir die Geschichte anschaue, so wie wir es in den alten Büchern Könige, Chronike lesen, dann merke ich, von David weg bis zur babylonischen Gefangenschaft, das war eine Geschlechterfolge. Das waren immer die Kinder und Söhne und Enkelkinder, die hier dann die Regierung weitergeführt haben. Wenn ich das jetzt vergleiche, diesen Staat Juda mit dem anderen Staat Israel, da schaut das ganz anders aus. Da gibt es immer wieder einen neuen König, der die alte Familie ausrottet zum Teil, also sehr grausame Geschichten. Da gibt es keine Kontinuität, was die Familie angeht. Da kommt immer wieder ein neuer, völlig neue Familie, ein neuer Führer und sehr bald dann auch schon wieder der Nächste. Und das ist hier tatsächlich in Erfüllung gegangen. Und im Neuen Testament sagt dann Matthäus 1 in dieser Genealogie, Jesus ist ein Sohn von David. Da wird also dieser Gedanke weitergeführt. Und dann habe ich plötzlich eine zusätzliche Dimension. Nicht nur ein paar hundert Jahre alte Geschichte aus dem Alten Testament, sondern Jesus steht jetzt auch in dieser Linie, ist ein Sohn, unter Anführungszeichen, Davids, ein Nachfahre Davids.
Aber weißt du, was ich mich da frage? Vers 12, wenn deine Kinder meinen Bund und meine Zeugnisse, die ich sie lehre, halten werden, dann sollen sie. Das war ja genauso wenig der Fall wie in Israel. Der Norden und der Süden haben sich ja regelmäßig gar nicht so viel genommen. Und doch gibt es immer wieder diese Bekehrungsereignisse im Süden, die es im Norden weniger bis gar nicht gibt. Und
das ist schon ein wesentlicher
Unterschied. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und irgendwann hört sie auf und wird auf eine geistliche Ebene transferiert, dieses Reich Gottes. Ich meine, dass Netanyahu wohl eher kein Nachfahre Davids ist. Von daher, es ist schon interessant, wie Gott dieses Geschlecht Davids auch durch diese Jahrhunderte durchträgt. Mhm. Diese Geduld, diese Gnade, die er auch da bewahrt, obwohl Manasse jetzt nicht alles richtig gemacht hat.
Mhm. Und trotzdem scheinbar am Ende seines Lebens die Kurve kratzt.
Nicht? Genau. Und er sieht das.
Genau, er kann ja umkehren. Und auf jeden Fall erfüllt sich dann in Jesus Christus, weil er ein Sohn Davids ist.
Ich glaube, dass diese Prophezeiungen, wenn ich jetzt 132 auch als Prophezeiung hernehme, sich eben nicht nur bis zum babylonischen Exil erstreckt, sondern da ist wieder hinter Gedanke, neutestamentlich betrachtet, der noch weitere Blick ins Neue Testament und zu Jesus. Allein wie das beginnt hier, nicht? Im Vers 10 steht was vom Gesalbten. Mhm. Naja, wahrscheinlich ist David gemeint. Als König wurde man auch gesalbt. Aber im Hinterkopf schwingt bei mir dann sofort wieder der Messias. Mhm. Messias ist das hebräische Wort für Christus und Christus und Messias heißen einfach der Gesalbte auf Deutsch. Also wenn ich der Gesalbte lese in den Psalmen, sind das manchmal die irdischen Könige, oft eben David selbst, mhm. aber immer so eine zweite Ebene, eine zweite Dimension, die noch dazukommt, nämlich die große Erfüllung in Jesus Christus.
Richtig, genau. Genau das ist der Punkt hier, dieser davidische Bund, dass Gott diesen Bund gehalten hat und hat sich erfüllt dann im Messias. Lesen wir mal noch einen anderen Psalm dazu, Psalm 89. Dieser Psalm ist ja auch gefüllt und bezieht sich hier auf David und den Bund mit David. Schauen wir mal dort eine Aussage an. Hannes, darf ich dich da wieder bitten? Psalm 89 und dort Vers 28. Nehmen wir mal diesen Vers dort heraus.
So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde.
Okay, gut. Wie können wir uns erstmal sicher sein, dass es hier um David geht? Schaut euch ein bisschen mal den Kontext an.
Vers 21. Ich habe mir das unterstrichen. Schon tue ich mir da leicht.
Wunderbar. Ganz klar, ne? Dort steht was? Ich habe meinen Knecht David gefunden, ja? Also es geht hier ganz klar um David. Aber wie ist das jetzt zu verstehen, dass David zum Erstgeborenen gemacht werden soll? David war doch nicht der Erstgeborene. Er war doch der Jüngste.
Das ist doch eine Rolle, oder? Mhm. Ich denke an Jesus, der ist ja auch, es gibt ja keine Zweitrittgeborenen, also es ist irgendwie, der Erstgeborene ist diese Rolle, dieser Auserwählte, dieser mit dem Bund, mit dem Segen, mit was auch immer.
Genau.
Ist, glaube ich, mehr als nur die, also nicht die Birth Order eigentlich sozusagen, sondern was anderes.
Ja. Das war also keine biologische Aussage, du bist der Erstgeborene, sondern das war eigentlich mehr ein Titel, der hier verliehen wird.
Sonst könnte er ihn ja auch nicht dazu machen.
Ich kann nicht, er ist in der Reihenfolge der Letzte, nicht? Der Samuel kommt hin und hast du nicht noch irgendwo einen Sohn? Naja, am Feld draußen, den Jüngsten, nicht? Ja. Das ist der David.
Und er bricht mit der Tradition, mit der gesellschaftlichen Praktik und sagt, mir geht's aber um mehr als die Biologie. Mir geht's um dich, um dein Wesen, um deine Eignung, um deinen Charakter, was auch immer da jetzt mit reinspielen kann. Es geht um mehr als einfach nur irgendeine traditionelle Festlegung.
Das ist ja oft so. Also immer wieder, also bei Jakob und Esau ist es ja das Gleiche. Da hast du die Biologie und Gott dreht's um, nach dem Herzen sozusagen oder nach wie diese Person gesinnt ist.
Ephraim Manasse, das Gleiche.
Genau.
Der Erstgeborene ist also ein Titel, der auch mit Privilegien verbunden war. Der hat doppelt so viel geerbt wie die anderen. Der war der Führer des Stammes oder der Sippe. Der war auch der geistliche Führer, nicht nur politisch oder militärisch oder juristisch. Der war auch der geistliche Führer. Und im Neuen Testament, wieder der Vergleich mit Jesus, er wird auch der Erstgeborene dann im Neuen Testament genannt.
Genau. Dankeschön. Wir sind ja jetzt gerade im Psalm 89. Vielleicht schauen wir uns da noch ein paar mehr Verse an. Esther, kannst du uns lesen? Das wäre jetzt Vers 5 im Psalm 89. Und dann noch Vers 14 bis 18.
Mhm. Vers 5. Für alle Zeiten werden deine Nachkommen als Könige regieren und bis in alle Ewigkeit werden sie auf deinem Thron sitzen. Mhm. 15 bis 18.
Und jetzt 14 bis 18. 14 bis 18, okay.
Mächtig ist dein Arm und stark ist deine Hand. Deine rechte Hand ist hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die starken Säulen deines Thrones. Liebe und Wahrheit gehen vor dir her. Glücklich ist das Volk, das dir zujubelt, denn sie werden im Licht deiner Gegenwart leben. Den ganzen Tag freuen sie sich über deinen herrlichen Namen und jubeln über deine Gerechtigkeit. Du bist ihre besondere Stärke. All unsere Macht beruht auf deiner Güte.
Dankeschön. Jetzt hat man ja schon festgehalten, hier wird der König David beschrieben, aber welche Aspekte werden denn jetzt hier besonders unterstrichen? Es geht ja hier um eine Monarchie. Wir haben ja hierzulande keine Monarchie mehr und wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, dass sie missbraucht wurde und natürlich missbraucht werden kann. Aber welche Aspekte werden jetzt hier so unterstrichen?
Ja, die Eigenschaften, die er hat im Prinzip und es ist alles.
Wie war das in deiner Übersetzung im Vers 15?
Recht und Gerechtigkeit sind die starken Säulen deines Thrones, Liebe und Wahrheit.
Liebe und Wahrheit. Bei mir steht Gnade und Treue. Es sind sehr facettenreiche hebräische Wörter, die da verwendet werden. Alles, glaube ich, sind gute und richtige Übersetzungen. Okay. Da geht es nicht um Macht und Gewalt ausüben, sondern da geht es um ganz andere Eigenschaften. Das erinnert mich wieder an die Bergpredigt. Die Sanftmütigen werden das Himmelreich besitzen. Nicht die kriegerischen Starken, sondern die Sanftmütigen. Und hier werden ähnliche Tugenden genannt. Gnade und Treue oder eben Liebe und so weiter.
Und es ist ja auch eine Beschreibung irgendwie des göttlichen Herrschertums. Ja? Das also hier direkt als Beispiel und Vorbild für den irdischen Herrscher gilt. Wenn dann David danach aufgegriffen wird, die ganze Zeit wird Gott angesprochen, du herrschst, du hast Rahab und du hast einen gewaltigen Arm. Herr, sie werden im Licht deines. Und dann wird David auf einmal wieder eingeworfen. Diese Gott-König-Komponente, die ja in den Samuel-Büchern schon relevant wird, die kommt hier wieder zum Tragen.
Trotzdem ist David der Mann, der viel Blut an seinen Händen hat und den Tempel nicht bauen darf. Also so ganz friedliebend war er wahrscheinlich nicht immer. Natürlich, wir sind froh, dass er die Philister besiegt hat und so weiter. Ne? Aber Jesus ist da ganz anders. Das ist wirklich gewaltlos und gewaltfrei.
Genau. Also er ist der beste König, den man sich vorstellen kann.
Ja. Aber wir erkennen das so oft nicht, auch in unserem persönlichen Leben. Sind wir anders als Israel? Gib uns einen König. Am besten mich selbst. In meinem Leben bin ich doch gerne der Herrscher, der alles weiß, der alles kann und der alles darf. Okay. Rufen wir nicht so oft, gib uns einen König, denn du bist mir aus welchen Gründen auch immer nicht gut genug.
Danke, ja. Also wir haben hier tatsächlich auch in diesem Psalm diesen Aspekt wieder, ja, die Ankündigung, dass der Messias kommt als König. Und wir haben auch diesen Aspekt noch als Priester. Den schauen wir uns nochmal an. Im Psalm 110, vielleicht kannst du den lesen, Gerson. Das ist jetzt Psalm 110 und dort Vers 4, ein bekannter Text, der auch im Neuen Testament wieder zitiert wird.
Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht reuen. Du bist ein Priester für immer nach der Ordnung Melchisedeks.
Genau, ja. Oder hier heißt bei mir ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Was ist denn damit gemeint?
Ja, ist die nächste Rolle. Eigentlich. Ist wieder ein Typus. Ich weiß nicht, ob man Typus sagt, aber.
Melchisedek, sagt euch was, ja. Im Alten Testament taucht auf. Abraham gibt ihm den Zehnten. Das sind so Texte, die wir da haben. 1. Mose 14, Vers 18. Im Hebräerbrief taucht er wieder auf.
Ja, was eben ganz interessant bei Melchisedek ist, ist, dass er nicht einfach nur Priester ist, sondern in Genesis 14 wird er auch König genannt. Ja, er ist der König von Salem, glaube ich, genau. Und Melchisedek und dann lesen wir später im Hebräerbrief, Jesus sind die einzigen Personen, die diese beiden Rollen eigentlich innehaben. Also diese, die auf der einen Seite Priester, aber auch König sind. Und das ist schon erstaunlich.
Mhm. Wir stehen da eigentlich vor einem Paradoxon. Wenn ich König in Israel oder Juda werden wollte, musste ich aus der Linie von David kommen. Mhm. Das war natürlich der Stamm Juda. Wenn ich jetzt Priester oder sogar Hohepriester werden wollte, dann musste ich aus der Linie von Levi kommen. Mhm. Das heißt, ich konnte nicht beide Rollen gleichzeitig haben, de facto. Mhm. Und Jesus schafft das Unmögliche. Er ist hier in unterschiedlichsten Rollen zu finden. Er ist der König nach David und er ist der Hohepriester, Hebräerbrief, nach Melchisedek und der priesterlichen Linie. Er war nicht nur der Hohepriester und Priester, er ist auch das Opferlamm. Er ist alles. Ja. Also das ist für mich sehr erstaunlich, mit wie vielen Bildern Jesus hier im Neuen Testament beschrieben werden kann, die aber im Grunde alle dann aus dem Alten Testament auch wieder kommen.
Und das ist ja auch das, was der Hebräerschreiber immer wieder betont. Eben nicht nach der Weise Aarons oder Levis, sondern nach einer besseren, anderes nach einer höheren. Mhm. Und er hebt Jesus immer wieder heraus und nimmt für dieses Herausgehobene, nimmt er eben diese Ordnung, diese Weise Melchisedeks, weil er, wie du es gerade gesagt hast, schon eben zum einen König ist, aber auch keinen Anfang hat. Diese ganzen Gegenüberstellungen, Abraham, Aaron, Levi haben alle einen Stammbaum, Melchisedek nicht, Jesus auch nicht, weil er von Ewigkeit her ist. Diese Typologie, die der Schreiber dort aufbaut, die ist schon monumental.
Mhm. Dankeschön. Vielleicht lesen wir noch den Hebräerbrief, zumindest einen kleinen Abschnitt daraus, solange noch ein bisschen Zeit ist, und zwar in Hebräer Kapitel 7. Adrian, kannst du uns da was lesen? Mhm. Hier wird nämlich diese Geschichte mit Abraham und dass er dem Melchisedek den Zehnten gab, wird dort noch einmal erwähnt. Das ist Hebräer Kapitel 7. Vielleicht kannst du dort Vers 2 und Vers 3 lesen.
Mhm. Vers 2 und Vers 3. Ja. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt es übersetzt, König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit.
Dankeschön. Ja. Welcher Vergleich wird denn jetzt hier gezogen von dem Hebräerbriefschreiber zu Jesus Christus, aufgrund dessen, was er jetzt von Melchisedek als Aspekte nennt?
Dieser Ewigkeitsgedanke, den stellt er in den Vordergrund. Diese Priesterordnung, die für eine Zeit Gültigkeit hatte und ihren Wert hatte, ihre Berechtigung hatte, die wird von Jesus übertroffen dahingehend, dass dieser Priester, dieser Mittler zwischen Mensch und Gott eine ewige Rolle eigentlich innehat. Wie könnten wir vor Gott treten, wenn wir keinen Mittler hätten? Und das wird für alle Ewigkeit eben Bestand haben, dass Jesus unser Schlüssel zum Vater ist.
Ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein gedanklicher Sprung in diesem Vers drinnen. Melchisedek ist der König von Salem. Ja, was ist Salem? Jerusalem. Mhm. Salem ist Shalom, das ist der Friede. Und dann sagt er im Nachsatz, ja, er bringt den Frieden, ja, damit es jeder, der auch nicht Hebräisch kann, noch richtig verstehen kann. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Jesus bringt Frieden. Frieden untereinander. Wir Menschen untereinander sollen Frieden halten und sind dann im Frieden. Aber wir haben auch den Frieden zu Gott hin. Erlösung bringt inneren Frieden. Frieden, das ist das Stichwort.
Das ist das Stichwort, ja.
Und es wird da im Vers 3 für mich wieder diese Loslösung von den biologischen Faktoren irgendwie. Es steht da, es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ich meine, wir kommen in Familien auf die Welt und so weiter und es mag vieles gut gehen. Es mag aber vielleicht auch nicht immer alles gut gehen. Und Gott macht es so oft klar in der Bibel, dass er jeden Einzelnen und diese Loslösung einfach, du bist du und deine Rolle ist deine, und das finde ich, ist für mich hier sogar jetzt was Jesus betrifft und was diese Rollen betrifft, stellt er das immer wieder klar.
Ohne Anfang, ohne Ende.
Genau.
So ist also auch der Sohn Gottes, Jesus Christus, ohne Anfang, ohne Ende. Und dieser Ewigkeitsaspekt ist ja typisch für Gott. Ja? Also hier unterstreicht er ganz klar, dass der Sohn Gottes Gott ist und bleibt Priester für immer, Priester in Ewigkeit. Vielleicht lesen wir noch gemeinsam eine Verheißung, die haben wir in Matthäus 28, Vers 18. Knüpft so ein bisschen an den Gedanken auch, dass er Frieden bringt. Aber wir haben jetzt hier noch eine Verheißung im Neuen Testament. In Matthäus Kapitel 18, nee, Matthäus 28. So, Matthäus 28. Und dort Vers 18. Matthäus 28, Vers 18. Esther, kannst du eben lesen, ja?
Das ist einer meiner Lieblingsverse, hängt über meiner Tür zu Hause.
Ja.
Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.
Dankeschön, eine wunderschöne Verheißung. Mit diesen Worten ist unser Gespräch schon wieder zu Ende. Und ich habe noch eine Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wenn Sie so sich anschauen, die Psalmen, welche messianischen Prophezeiungen finden Sie denn am faszinierendsten? Schreiben Sie das in die Kommentare. Wir werden sie lesen. Dankeschön. Jetzt schließen wir noch ein Gebet ab. Gerson.
Herr großer Gott, wir danken dir, dass du kein Gott bist, der sich im Verborgenen hält, sondern dass du schon in den Psalmen dich wunderschön beschrieben hast, dass du Ausblicke auf dich gegeben hast, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert, dass du uns als deine Herde siehst, die du bewahren möchtest, mit der du Beziehung und Vertrautheit schaffen möchtest. Danke, dass du in unsere Herzen Frieden bringen möchtest. Wir bitten dich, dass du diese wunderbaren Verheißungen in unserem Leben sichtbar machst, dass wir das erleben und dich erleben dürfen. Hab Dank dafür, dass du bei uns bist, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!